Hi und herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und hier bekommst du einige Informationen rund um die Themen Ernährung und Gesundheit. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für dich, und zwar Glaubenssätze aus der Kindheit und wie sie sich auf das Essverhalten auswirken. Und dafür habe ich keine geringere als Stefanie Stahl hier in meinem Podcast. Es ist wirklich eine große Ehre für mich und ich freue mich sehr auf alles, was sie mit uns teilen wird. Wenn dich das Thema interessiert, ich kann es dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Dann bleib jetzt unbedingt dran und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine Episode mehr und hinterlass auch gerne bei YouTube, bei Spotify oder egal, wo du die Episode hörst, einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Falls du sie noch nicht kennst, Steffi, stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
Ja, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin, Podcasterin. Ich habe zwei Podcasts, einen Psychotherapie-Podcast, der heißt Stahl aber herzlich. Dann So bin ich eben mit Lukas Klaschinski über allgemeine psychologische Themen. Ich habe insgesamt 13 Bücher geschrieben. Mein bekanntestes ist Das Kind in dir muss Heimat finden. Das steht seit 7 Jahren ununterbrochen auf der 1 der Jahresbestsellerliste. Und ja, habe auch schon Bühnenshows und alles veranstaltet und bin vor allem Psychotherapeutin.
Sehr interessant. Also ich kann absolut verstehen, dass dieses Buch Ewigkeiten schon in den Top 1, Top 10 und alles, also das ist ja gar nicht mehr wegzudenken aus den Bestsellerlisten, kann ich verstehen. Ich fand das Buch super inspirierend, super interessant. Und wir sprechen ja heute auch so ein bisschen über das innere Kind. Und zwar das Thema Glaubenssätze in der Kindheit und wie sich das Ganze auf das Essverhalten später auswirkt. Und du beschäftigst dich ja logischerweise sehr viel damit. Vielleicht kannst du mal, bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal kurz erklären, was Glaubenssätze überhaupt sind und wie sie in der Kindheit entstehen.
Ja, gerne. Also der Punkt ist ja der, wenn wir so geboren werden, da ist unser Gehirn noch ganz unfertig. Ne? Das hat so basale Funktionen wie Regulation von Wärme und Kälte, Hunger und Sättigung und so weiter und so fort. Der Rest verknüpft sich alles noch. Auch unsere Emotionen werden erstmal noch eingespurt. Also der Säugling, der auf die Welt kommt, kann eigentlich nur Lust von Unlust, Stress oder kein Stress unterscheiden. Aber so differenziertere Emotionen wie Trauer, Angst, Freude, Scham und wie sie alle heißen, die sind noch gar nicht richtig vorhanden. Das spurt sich alles ein. Und das Gehirn verknüpft sich natürlich in Interaktion mit der Umwelt. Und das sind ja ganz viel eben auch die Eltern. Und da lernen wir quasi sehr früh, und zwar je nachdem auch wie unsere Eltern drauf sind, die Antwort auf zwei ganz zentrale Fragen. Und zwar erstens, was bin ich wert? Und zweitens, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Also werde ich einfach so geliebt, weil ich einfach nur bin? Oder muss ich mich irgendwie anstrengen? Weil die Beziehung, wie wir die zu unseren Eltern erleben, bestimmt später auch sehr viel über unseren Selbstwert, unser Selbstwertempfinden. In den ersten 2 Jahren erwerben wir Urvertrauen oder eben auch nicht. Also es verknüpft sich rasend schnell, vor allem in den ersten 6 Lebensjahren, aber auch noch später. Und mit diesem Gehirn werden wir dann groß. Und das ist dann das Gehirn, was uns zur Verfügung steht, um die Welt da draußen wahrzunehmen, für unsere Gefühle, für unser Denken, für unser Verhalten. Und das ist halt hochsubjektiv geprägt. Und diese ganzen Prägungen, die wir so mitnehmen und die sich so einspuren im Gehirn, werden in der Psychologie auch als das innere Kind bezeichnet. Im Guten wie im Schlechten, also gute und schlechte Prägung, weil das dieser Anteil ist, der so in der Kindheit geprägt wurde. Mhm. Und das innere Kind hat auch viel mit den Glaubenssätzen zu tun, weil ich mache jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel. Wenn die eigenen Eltern, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie überfordert sind und können ihrem Kind jetzt halt nicht die Liebe, die Aufmerksamkeit und das schenken, was das Kind eigentlich braucht, dann fühlt und spürt das kleine Kind, ich bin nicht okay. Also es nimmt den Fehler zu sich rüber. Es würde niemals fühlen und denken, Mama und Papa brauchen mal Psychotherapie und oder eine Erziehungsberatung, damit die hier mal ein bisschen bindungsfähiger werden oder damit die weniger Stress haben. Na, also jedes Kind nimmt es zu sich rüber und das sind dann so ganz tiefe, schlichte, einfache Überzeugungen über sich selbst. Also was bin ich wert? Kann gut geprägt sein, wenn viel gut gegangen ist, wenn die Eltern hinreichend gut waren, dann kann es auch die tiefe Überzeugung sein, ich bin okay. Aber bei nicht wenigen Menschen lauten die Überzeugungen eher in die Richtung, ich bin nicht okay, ich genüge nicht, ich muss irgendwie funktionieren, ich muss mich anstrengen. Und das sind so tiefe Prägungen und diese Glaubenssätze sind eigentlich dann auch die Brille, durch die wir die Welt betrachten später.
Ja.
Und ich spreche halt in dem Zusammenhang auch von dem Schattenkind. Das Schattenkind ist dieses innere Kind mit dem Anteil der eher schwierigen, problematischen Prägungen. Und das Sonnenkind sind die positiven Prägungen, aber eben auch die Zielvision. Also da, wo man hin kann, um zu sich selbst zu finden, um zu seinem authentischen Ich zu finden.
Ja, absolut. Wenn das sich ja gerade in den ersten 6 Jahren sehr stark prägt, das sind ja auch vor allem Jahre, in denen wir komplett abhängig von unseren Eltern sind. Je älter wir werden, desto unabhängiger werden wir, desto eher können wir, weil es jetzt um das Thema Ernährung und Essverhalten geht, können wir uns am Kiosk irgendwas zu essen kaufen, können wir bei Freunden essen, können wir selbstständig vielleicht entscheiden, uns Mittagessen machen, was esse ich heute, was möchte ich generell essen, will ich eine bestimmte Ernährungsweise haben. Und das bedeutet ja auch, dass ich in diesen Jahren ganz besonders dann das Essverhalten prägen kann. Gibt es denn so typische Muster, die du immer wieder siehst, anhand dessen sich das spätere Essverhalten dann entwickeln kann?
Es geht im Grunde genommen, sind wir ja Kinder der Evolution und wir haben 4 psychische Grundbedürfnisse mit in die Wiege gelegt bekommen. Und um diese Grundbedürfnisse dreht sich eigentlich unser ganzes psychisches Erleben von morgens bis abends, ohne dass es uns bewusst ist. Das erste Grundbedürfnis ist mal das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Jeder Mensch der Welt will irgendwo dazugehören. Und damit einhergeht natürlich auch unser Bedürfnis nach Anerkennung. Weil wenn mich keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an mich. Und das nächste Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Also wir wollen unser Leben auch selbst gestalten. Wir wollen einen gewissen Einfluss haben. Wir wollen eine gewisse Kontrolle haben. Kontrolle ist auch immer die Antwort auf Angst. Es sei denn Vertrauen. Vertrauen oder Kontrolle sind die Antworten auf Angst. Und das nächste Grundbedürfnis ist das nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Ja, jeder Mensch auf der Welt möchte nicht beschämt werden. Hm. Jeder freut sich über Erfolge, über Anerkennung und wenn sein Selbstwert erhöht wird. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir alle gerne einen Bogen machen um ungute, belastende Gefühle wie Angst, wie Trauer, wie Scham und so weiter. Und dass wir nach guten Gefühlen streben. Und beim Essen sind natürlich irgendwie alle psychischen Grundbedürfnisse auch mit betroffen. Ne? Also Bindung.
Mhm.
Essen vermittelt so viel Bindungsgefühl. So viel Geborgenheit. Die erste Bindung funktioniert ja übers Essen, ne? Die Mutterbindung, übers Stillen oder Fläschchen geben. Also Essen, Nahrungsaufnahme ist was ganz, ganz Tiefes in uns drin, wo es ja übers Überleben geht, wo es um Geborgenheit geht, wo es um Bindung geht. Aber auch die Autonomie und Kontrolle sind natürlich betroffen beim Essen. Zum Beispiel, wenn ich mich zum Kühlschrank bewege, um was Leckeres rauszuholen, dann habe ich ja dem Moment auch so ein Stück weit Kontrolle über mein Wohlbefinden oder je nachdem geht es eben auch permanent immer wieder um die Kontrolle, zum Beispiel zu verzichten, irgendwas nicht zu essen, irgendetwas schon gar nicht erst zu kaufen. Ich finde ja immer schon, der Gang durch den Supermarkt ist ja ein Marathon an Verzicht.
Das stimmt, ja.
Also wenn ich durch den Supermarkt gehe, ehrlich, 95 der Sachen stehen auf meiner Verbotsliste, weil ich passe zum Beispiel immer auf die Figur auf, ne?
Ja.
Aber davon sind auch schon mal ganz, ganz viel leckere Sachen dabei.
Das verstehe ich.
Wo man sich immer wieder auch aktiv dagegen entscheiden muss, ja?
Mhm.
Also Kontrolle spielt beim Essen auch eine wahnsinnige Rolle. Selbstwert sowieso ist ganz eng verknüpft. Wir haben ein Riesenthema, was äußere Schönheit, Figur, Schlanksein, Fitness ist eine wahnsinns furchtbare, krasse Verknüpfung zum eigenen Selbstwert. Und Lust und Unlustgefühle, ganz klar. Essen macht so viel Lust,
ja,
und kann auch so viele andere Gefühle zudecken.
Mhm.
Na, also Trost essen, emotionales Essen und. Also es ist, und auch alleine abends mit Freunden zusammenzusitzen, was gemeinsam zu essen, das ist ja auch so ein wahnsinniges Ritual in unserer Gesellschaft.
Ja.
Dass man immer ganz viel, wenn man irgendwie sich trifft, eben auch gemeinsam was isst und ganz, ganz eng verknüpft Lust und Unlust eben auch mit Essen.
Das stimmt, ja. Ich fand das auch interessant, was du eben angesprochen hast, und zwar Identität zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, ich hatte mich vor 10 Jahren angefangen, vegan zu ernähren und habe mich da ja schon damit identifiziert. Und gerade die Menschen, das war ja noch ganz, ganz neu vor 10 Jahren, da konnten viele noch nichts mit anfangen. Aber diejenigen, die sich dann auch schon vegan ernährt haben, das war schon, ja, eine Community, und da habe ich mich schon sehr zugehörig gefühlt. Und würdest du denn sagen, ist das denn generell auch eine Prägung, dass man so eine Ernährungsweise vielleicht auch ausprobieren möchte, weil man sich dann zugehörig fühlt?
Mhm. Da haben wir wieder alle Themen drin.
Ja.
Erstmal Bindung und Zugehörigkeit, ne?
Mhm.
Ich gehöre zu einem speziellen Kreis, vielleicht auch einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, erlauchten Kreis, ne? Also ich bin schon anders als die anderen, und ich empfinde auch da eine besondere Zugehörigkeit. Wir haben das Thema Kontrolle. Ich ernähre mich vegan, sprich, ich habe Kontrolle über meine Gesundheit. Ich habe das Gefühl der Kontrolle, ja wirklich so, ich wäre jetzt besonders gesund, beziehungsweise Kontrolle über, ich übe Kontrolle aus über die Themen, die mich beschäftigen, mit den Tieren, dass einfach zu viele Tiere Schaden erleiden, dass die Umwelt belastet wird durch die viele Fleischesserei und so weiter. Also auch da habe ich so ein Kontrollerleben. Ich ernähre meinen Selbstwert eventuell damit. Ich bin stolz auf mich, ich bin was Besonderes, ich bin Veganerin, ich bin anders als andere. Und das alles verschafft mir dann einfach auch gewisse Lustgefühle.
Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich mich damals sehr zugehörig gefühlt, das muss ich schon sagen. Und was ja in meiner Kindheit beispielsweise so war, meine Eltern haben immer sehr darauf geachtet, dass ich mich gesund ernähre, dass ich auch normal, also in meiner Familie ist eigentlich niemand übergewichtig, was ja auch so ein bisschen genetisch ist, also physiologisch betrachtet, gibt es ja auch Prädispositionen für Übergewicht. Das manifestiert sich ja auch schon in der Kindheit. Und meine Eltern haben mir nicht unbedingt gepredigt, aber schon auf jeden Fall von Anfang an darauf geachtet, dass ich mich gesund ernähre, dass ich nicht übergewichtig werde. Das hat sich dann natürlich auch bei mir eingeprägt für später. Aber gibt es denn wirklich bestimmte Glaubenssätze, die nicht nur mit normalgewichtig zu tun haben, sondern vielleicht auch dafür sorgen, dass wir später eher dazu tendieren, übergewichtig zu werden oder untergewichtig auch?
Also du hast eben einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Prägung von der Familie. Und du kommst aus einer Familie, wo darauf ganz viel Wert gelegt wurde. Das heißt, du hast schon ganz hohen Wert auf Gesundheit, aber auch auf Schlanksein.
Mhm.
Ne? Also meine Mutter zum Beispiel hat auch immer sehr darauf geachtet, dass ich nicht zu dick werde. Schlanksein war ein ganz hoher Wert in der Familie, obwohl meine Mutter viele Jahre ihres Lebens, sie wurde erst später richtig schlank, überhaupt nicht schlank war. Sie wäre es nur immer gerne gewesen, hat immer eine Diät nach der anderen gemacht. Und ich habe da auch schon so eine Wertigkeit mitbekommen. Und weil andere Leute sehen das zum Beispiel viel lockerer als ich, auch in meinem Alter, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, wenn sie halt mal ein paar Pfund zu viel haben oder ein bisschen muckelig sind. Und für mich ist das so ein No-Go. Das ist ganz tief in mir irgendwie so drin.
Mhm.
Und dafür übe ich halt auch einigen Verzicht oder bin eine disziplinierte Esserin. Also vieles saugt man wirklich auch schon so in der Kindheit auf. Und deine Frage nach den Glaubenssätzen, das sind eigentlich immer dieselben Glaubenssätze. Es hängt häufig damit zusammen, dass man so ein Gefühl hat von ich genüge nicht.
Mhm.
Ja, und ob man sich dann jetzt für eine Essstörung in Richtung Magersucht entscheidet, unbewusst natürlich. Magersucht hat immer ganz viel mit Kontrolle und Autonomie zu tun, mit Abgrenzung, ne, mit ich schaffe das. Magersüchtige sind ja auch unglaublich diszipliniert, das musst du ja erstmal hinkriegen. Ne? Oder eben ich genüge nicht und ich esse zu viel oder tröste mich mit Essen oder esse emotional. Also es gibt nicht so Glaubenssätze, wo du sagst, das ist typisch magersüchtig oder das ist jetzt typisch für Leute, die einfach zu viel essen. Und vieles ist halt ja auch wahnsinnige Gewohnheiten. Mhm. Das darf man ja einfach überhaupt nicht unterschätzen. Also Selbstwertgefühl hin und her, Prägung hin und her. Man hat sich Sachen angewöhnt. Mhm. Das spielt bei Sucht jeder Form immer eine ganz, ganz große Rolle. Und da wird viel Dopamin ausgeschüttet und das macht einen ganz wahnsinnig glücklich. Und es ist schwer, Verzicht zu üben. Das darf man auch nicht unterschätzen, wie wahnsinnig anstrengend das ist, zu verzichten. Tagsüber geht das noch, aber meistens bricht unser Wille abends zusammen,
ja,
weil wir schon so viel Willensentscheidungen über den ganzen Tag getroffen haben und schon viel über den Tag Disziplin ausüben mussten bei der Arbeit, in der Ausbildung, in der Schule, auch wieder beim Shoppen, gewisse Sachen wieder nicht in den Einkaufswagen zu legen oder was auch immer, dass gerade eben deswegen auch Diäten oder andere Vorsätze, irgendein Verhalten zu unterlassen, meistens am Abend zusammenbrechen. Ne?
Ja, stimmt.
Und das ist eben tatsächlich diese Gewohnheiten, die unser Gehirn ausbildet und die sich sehr tief einspuren können, die sind natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Ja, was mir gerade einfällt, ist ja der Satz, den wahrscheinlich fast alle schon gehört haben, dass du musst deinen Teller leer essen. Du isst jetzt deinen Teller leer, bevor du hier vom Tisch aufstehst. Und das ist ja super, super wichtig. Ich kenne das, ich bekomme das auch in der Familie bei den Kids mittlerweile auch mit. Ich habe das auch schon von anderen gehört. Wie wirkt sich das denn aus? Würdest du sagen, das ist auch was, was vielleicht eher dazu führt, dazu tendieren, ich muss jetzt das essen, weil das sonst, also ich muss essen im Sinne von, sonst wird mir die Liebe nicht gegeben, sonst darf ich XY nicht? Oder würdest du eher sagen, das könnte noch mehr dieses Kontrollthema sein im Sinne von, ich darf jetzt zum Beispiel nur diesen Teller essen?
Ich würde sagen, weißt du, es kann immer in beide Richtungen gehen. Du musst deinen Teller leer essen, kann dazu führen, dass Leute dann auch später noch schlechtes Gewissen haben, wenn sie es nicht tun. Allerdings, gut, da hat man ja die Verhaltensfreiheit, sich einfach weniger aufzuhäufen.
Ja.
Dann wird er auch noch leer. Oder es kann natürlich auch ins Gegenteil führen, in so eine Reaktanz, dass man dann später als Erwachsene grundsätzlich seinen Teller nicht leer isst.
Mhm. Ja.
Weil man einfach noch so bockig ist und weil die Eltern da einen immer genötigt haben. Also ich finde es ganz toll. Also meine Eltern, ich musste zum Beispiel nicht den Teller leer essen. Gerade weil meine Mutter eben auch wollte, dass ich da so ein vernünftiges eigenes Hunger- und Sättigungsgefühl entwickle, was ja auch ganz wichtig ist, finde ich, bei Kindern.
Mhm.
Aber den Satz als solches würde ich nicht überschätzen. Also viel ist halt schon zum Teil in der Kindheit. Oft Menschen, die immer Gewichtsprobleme hatten, haben sie oft schon in der Kindheit, zum Teil auch tatsächlich genetisch bedingt. Es gibt ja einfach Menschen, die haben dieses gemeine genetische Programm, dass sie wahnsinnig gute Futterverwerter sind und müssen richtig wenig essen, um da überhaupt drunter zu kommen. Da würde ich da auch mehr mal ein bisschen zur Akzeptanz raten, na, nicht permanent nur gegen sich zu gehen. Andere haben blendenden Stoffwechsel, die können fast essen, was sie wollen, die setzen nie so richtig an. Dann kommen Gewohnheiten schon in der Kindheit sehr viel. Wurde ich viel mit Essen getröstet? Wurde ich viel mit Essen ruhig gestellt? Was hat Essen schon für mich als Kind bedeutet? Also da können schon Eltern natürlich auch viel falsch machen, wenn sie ja Kinder immer über Essen belohnen, über Essen trösten und so weiter und so fort. Und zu wenig darauf achten, was die Kinder eben an Süßen und so weiter auch zu sich nehmen. Das sind natürlich auch oft starke Prägungen, die eben schon in der Kindheit entstehen.
Ja, was sind denn so typische Glaubenssätze oder negative Glaubenssätze, die eher zu einer Essstörung oder generell zu einem sehr oder zu starken Stellenwert der Ernährung führen könnten später?
Die Glaubenssätze an sich, die sind meistens nicht so differenziert, weil am Ende läuft alles darauf hinaus, bin ich der Fehler oder nicht?
Mhm.
Ja, bin ich falsch oder bin ich nicht falsch? Und daraus kann dann ganz, ganz viel passieren. Es hat viel mit Kontrolle zu tun. Zum Beispiel Menschen, die unheimlich viel Wert auf Ernährung legen, die üben ja eine hohe Kontrollfunktion aus.
Mhm.
Die wollen sehr stark ihre Gesundheit kontrollieren. Die wollen irgendwie alles richtig machen. Und Gesundheit stark kontrollieren, dahinter können sich natürlich noch tiefere, wirkliche Ängste vom Tod, vom Sterben, mit dem man sich vielleicht auch nicht so auseinandersetzen will, verbergen. Es kann darunter liegen, ein vielleicht gar nicht so gutes Selbstwertgefühl. Das ist aber diffus, weil so dieses diffuse Gefühl, ich genüge nicht, das lässt sich schlecht greifen. Was sich viel besser greifen lässt, sind die Kalorien, die ich zählen kann, die Waage, die meine Kilos misst, konkretes Ergebnis, das Essen, das ich zu mir nehme. Das ist halt viel, viel greifbarer. Und es gibt nicht wenig Menschen, die über dieses Gesundheitsthema und über Sport und über Fitness innerlich ein labiles Selbstwertgefühl kompensieren. Also dieses diffuse, ich genüge nicht, kompensieren mit, ich mache alles richtig in der Ernährung, ich treibe ganz viel Sport und so weiter und so fort, um eben doch zu genügen, um sich schön zu fühlen, um sich fit und schlank zu fühlen. Und immer wenn das in Richtung zu viel geht, also die Ernährung derartig irgendwie das Tagesgeschehen beherrscht, die Angst, sich irgendwie falsch zu ernähren, irgendwie mal was Falsches zu essen, viel zu überwertig ist. Also wenn man sich nie mal ein Stück Kuchen gönnt oder irgendwas Ungesundes gönnt, weißt du, oder einfach mal alle fünf gerade sein lässt und exzessiv dann noch seine Fitnessübungen macht, dann ist in der Regel dahinter immer ein labiles Selbstwertgefühl. Und dieses Gefühl, ich darf keine Kontrolle abgeben. Ich muss alles komplett im Griff haben. Ich muss mich total im Griff haben. Ich muss mein Leben total im Griff haben. Und dieses im Griff haben ist ja eine andere Formulierung für Kontrolle. Und dahinter ist oft ein gefühlter Kontrollverlust. Also dieses Gefühl, eigentlich ohnmächtig zu sein, irgendwo ausgeliefert zu sein, nicht so wertvoll zu sein. Und diese alten Ohnmachtsgefühle, dass man die schon in der Kindheit erlebt hat und dieses Gefühl, wenig bewirken zu können. Und das dann projiziert, so sagen wir ja Psychologen, projiziert auf den Körper, auf die Ernährung, weil da kann ich definitiv Kontrolle ausüben.
Ja, absolut. Wir haben ja jetzt schon, oder du hast ja jetzt schon einige negative Sachen genannt, die sich ja sehr stark prägen in der Kindheit. Aber was sind denn auch positive Glaubenssätze, die jetzt ein gesundes Essverhalten auslösen? Wie du ja gesagt hast, dass man einfach auch mal ein Stück Kuchen essen kann, dass man jetzt mal abends weggeht und sich denkt, ja, ist halt eine Pizza, es ist halt schon 22 Uhr, aber dann ist es eben so und sich der Alltag nicht um die Ernährung dreht, statt wirklich die Ernährung um den Alltag und einfach dieses Essen nährt mich, es muss aber auch Spaß machen, es muss mir gut tun. Wie kann das denn entstehen oder was kann man vor allem vielleicht auch so ein bisschen Praxistipps für die Eltern? Ich habe ja auch, denke ich, viele Eltern, die hier schon zuhören. Was kann ich denn meinem Kind mitgeben in Bezug jetzt auf Essen, gerade gesunde Glaubenssätze, die mir ein positives, gesundes Bild von Essverhalten liefern?
Ja, ich gehe da sofort gleich drauf ein. Ich wollte gerade noch so einen Zusatz machen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass über dieses Kontrolle ausüben über mich, meine Ernährung, meinen Körper etc. pp. Im Grunde Kontrolle darüber ausgeübt wird, möglichst nicht von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Also in Beziehungen fühlt man sich vielleicht angreifbar, auch ein bisschen ohnmächtig. Magst du mich nicht? Man hat das vielleicht in der Kindheit schon öfter so erlebt. Ich hatte gerade eben noch vor dem Podcast eine Klientin, die wirklich eine schwierige Kindheit hatte und immer eigentlich innerlich rechnet, irgendwo damit abgelehnt zu werden und deswegen viel tut, um nicht abgelehnt zu werden, sich sehr anpasst an die Erwartungen von anderen und. Und dieses Fitness, Ernährung, alles richtig machen, damit ja auch was dafür zu tun, dass man gut aussieht, ist natürlich häufig auch eine indirekte Kontrolle gegen die Angst vor Ablehnung.
Mhm.
Ja, und da sollte man immer bei sich gucken, wenn man merkt, dieses Thema wird eigentlich zu groß in meinem Leben, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Jetzt zu deiner eigentlichen Frage, was kann ich denn positiv tun, damit das Thema Ernährung mich eben nicht total vereinnahmt? Also dafür brauchst du ja so was wie so ein gewisses Vertrauen in dich, das Leben und deinen Körper.
Ja.
Also Vertrauen darauf, dass der Körper schon wirklich einiges verstoffwechseln kann und dass man nicht direkt stirbt, nur wenn man abends mal eine Pizza isst oder sich ein schönes Stück Kuchen gönnt. Und da geht es wirklich auf einer tiefen Ebene um Selbstvertrauen, dass man Vertrauen in sich hat, in seinen Körper hat, in das Leben hat. So, aber das ist ja immer so einfach gesagt. Und da kann es wahnsinnig hilfreich sein, da wirklich mal tiefer zu tauchen. Zum Beispiel in meinem Buch Das Kind hier muss Heimat finden. Da geht es ja ganz viel genau darum, in dieses Vertrauen einfach stärker reinzukommen und deswegen auch die Kontrolle lockern zu können, da mehr loslassen zu können, hinzukommen zu Glaubenssätzen, wie ich genüge, wie ich bin. Ich ja. darf ich sein. Ich bin okay. Ich bin gut so. Ja, diese Selbstannahme, das ist einfach der Schlüssel zu allem. Das ist der Schlüssel zu allem, sich auf so einer tiefen Ebene sich selbst anzunehmen und zu sagen, ich darf ich sein, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Und dafür ist es halt im ersten Schritt, deswegen habe ich auch diese Übung mit dem Schatten und mit dem Sonnenkind erstmal wichtig, dieses Schattenkind, also genau diese Glaubenssätze in sich, die eben ganz anders lauten, die eher negativ sind, die anzuerkennen, auf einer tiefen Ebene zu verstehen, Mensch, eigentlich gehören die doch gar nicht zu mir, weil die sagen doch im Grunde gar nichts über meinen Wert aus. Die sagen doch eher nur etwas darüber aus, wie ich aufgewachsen bin. Weil wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hätten das ein oder andere ein bisschen anders gemacht oder in ganz krassen Fällen, wenn die Kindheit so richtig beschissen war, ich hätte ganz andere Eltern gehabt, die mich total geliebt und angenommen hätten und die ganz viel richtig gemacht hätten, dann hätte ich doch jetzt viel, viel bessere Glaubenssätze. Dann hätte ich doch jetzt positive Glaubenssätze. Aber ich wäre doch immer noch dasselbe Kind gewesen.
Mhm.
Also sagt das doch gar nichts über mich und meinen Wert aus, das sagt doch was über meine Eltern aus.
Ja.
Und viele tun sich halt schwer, über diese Brücke zu gehen, weil diese Loyalität von Kindern gegenüber ihren Eltern, die ist unglaublich groß. Und das gilt auch noch für die erwachsenen Eltern. Und immer wieder habe ich Klienten, eben noch eine, heute Morgen noch eine im Podcast, bei meinem Psychotherapie-Podcast, die lieber daran festhalten, ich genüge nicht, ich bin der Fehler, ich bin also der Fehler und damit die Loyalität zu ihren Eltern beschützen, weil sie sich nicht auf einer tiefen Ebene eingestehen wollen und damit meine ich nicht nur rational, sondern wirklich auch emotional eingestehen wollen, hey, es war wirklich manchmal schlimm oder es war wirklich manchmal schwierig.
Ja. Also was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist, dass es hier weniger um bestimmte Sätze geht, wie ist dein Teller leer, sondern wirklich auf dieser tiefsten Ebene dieses Selbstvertrauen und haben meine Eltern mir das Vertrauen mitgegeben und wirklich nicht, was mein Papa oder meine Mama damals mal zu mir gesagt hat.
Es ist häufig das oder auch ganz konkret, wenn die Mama immer sagt, du bist so dick, du musst mal hier abnehmen. Also wenn die Mutter einen schon immer so abwertet und kritisiert wegen der eigenen Figur, daraus können sich natürlich viele Probleme ergeben. Eltern als Vorbild, mega, mega, mega wichtig. Ne? Wenn die Eltern schon immer zu viel essen, ganz viel in der Familie einfach übers Essen geht, an Kommunikation, an Lebensfreude, die Eltern entsprechend auch die Kinder zu dick werden lassen, da wenig Problembewusstsein haben und das einfach so die Familienidentität ausmacht. Also diese Vorbildfunktion der Eltern ist natürlich auch sehr, sehr wichtig in jeder Richtung. Vielleicht war meine Mutter aber auch in der anderen Richtung Vorbild. Die hat nicht immer viel zu viel gegessen und alles gefeiert und Essen gefeiert, sondern viel zu wenig. Sie hat mir ständig vorgelebt, dünn sein ist das Allerwichtigste. Sie war ein Fitnessfreak, war zwanghaft in ihrer Ernährung. Na, auch das prägt. Also die Vorbildfunktion der Eltern, die ist natürlich gerade bei Essensthemen auch total prägend, genau wie die Werte auch in der Familie. Ja, so wo liegen die Werte? Es gibt ja Familien, das ist einfach normal, dass man eben übergewichtig ist. Das wird auch nicht weiter thematisiert, findet auch keiner schlimm. Und damit wachse ich dann eben auch auf. Ne?
Ja, und es ist ja klar, dass die Familie ist dir am allernächsten, aber trotzdem haben wir auch die ganze Gesellschaft, Diätkultur, Schönheitsideale. Ja. Wie würdest du das denn beurteilen? Ist es da wichtiger, wie die Eltern mit der ganzen Thematik umgehen? Oder ist es trotzdem so, dass die Umgebung, die ich habe, mittlerweile ja auch Social Media, in Zeitschriften, was es nicht alles gibt, TV-Shows, ist es das, was einen noch stärker prägen kann?
Also ich glaube, die Eltern, also meines Erachtens ist das Elternhaus und was ich da erlebt habe, das Fundament.
Mhm.
Also wenn mein Fundament so ein bisschen wackelig ist, weil meine Eltern irgendwie überfordert waren und ich jetzt irgendwie so aufwachse mit so einem wackeligen Selbstwertgefühl, bin ich natürlich 100-mal anfälliger für die Social-Media-Posts, als wenn ich ein stabiles Selbstwertgefühl habe.
Mhm. Ja?
Ich bin viel anfälliger, mich da stark zu vergleichen, mich selbst abzuwerten, voll in dieses Diätthema reinzurutschen oder umgekehrt anfälliger für emotionales Essen, viel über Essen zu kompensieren, als wenn ich mit einem stabilen Selbstwertgefühl groß werde. Aber natürlich auch die Leute sind nicht wirklich gefeit.
Mhm.
Weil das ist doch klar. Ich meine, die Normen in unserer Gesellschaft, was schön ist und was nicht schön sind, die sind komplett definiert. Und da ich ja sagte, dass ein wichtiges Grundbedürfnis das Selbstwertgefühl ist und nicht nur Grundbedürfnis, sondern meines Erachtens ist das Selbstwertgefühl eigentlich auch das Epizentrum unserer Psyche.
Ja.
Also von dort geht alles aus. Liegt das so wahnsinnig auf der Hand, sich über Diäten und Ernährung und Sport das Selbstwertgefühl zu stabilisieren, beziehungsweise umgekehrt, wenn man sich zu dick fühlt, dass das Selbstwertgefühl destabilisiert wird, weil die Norm einfach so in unserer Gesellschaft ist, weil es einfach ein Thema ist und weil es einfach wichtig ist, wie man aussieht.
Ja, das sehe ich genauso. Du hattest ja eben schon das Thema emotionales Essen angesprochen, was ja auch eine starke Ausprägung ist von Kontrolle über das Essverhalten, aber da finde ich, ist es nochmal interessant drauf zu schauen. Man könnte ja eigentlich so objektiv denken, ja, emotionales Essen ist Kontrollverlust. Würdest du das auch so sagen oder ist es eher so, dass da sogar sehr viel Kontrolle dahinter steckt?
Ha, schlaue Frage, weil im Grunde kontrolliert man damit seine Gefühle.
Mhm.
Man holt sich Trost, wenn ein trauriges Gefühl aufkommt. Man holt sich einen Kick, wenn ein Gefühl der Leere vorherrschend ist. Man schafft eine Art von Trost und Bindung, wenn ein Gefühl von Einsamkeit vorherrscht. Von dem Aspekt her versucht man über das Essen Kontrolle über diese belastenden Emotionen zu bekommen. Ich erinnere, viertes Grundbedürfnis, wir gehen sehr gern unguten Gefühlen aus dem Weg. Und da kann Essen, wie auch andere Substanzen, können da genau diese Funktion einnehmen, diese Gefühle jetzt nicht fühlen zu müssen. Langeweile, auch ein wichtiges Ding, ne? So mal aus Langeweile schnell zum Kühlschrank, sich wieder irgendwo einen kleinen Dopamin-Kick zu verschaffen. Von daher ist es Kontrolle, aber es ist natürlich auch insofern ein Kontrollverlust, weil ich ja es nicht hinkriege, diese Emotionen auszuhalten, mit denen anders umzugehen und es einfach durch Essen kompensiere.
Mhm.
Und da ist gleichzeitig auch wieder der Kontrollverlust. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch anfange zu bingen und zu stopfen und da wirklich nur ungesundes Zeug in mich hinein zu schaufeln, das ist natürlich gleichzeitig auch wieder ein Kontrollverlust.
Ja. Was sind denn so typische Auslöser für emotionales Essen?
Ich habe eben schon so ein paar aufgezählt. Also es sind meistens immer diese Gefühle, die von hinten anklopfen. Langeweile, Leere, Einsamkeit, Angst und was es alles eben so an negativen Emotionen gibt. Unerfüllte Wünsche,
mhm.
Sehnsucht nach Bindung, nach Geborgenheit, nach Zugehörigkeit. Also das können ganz viele sein. Wichtig ist halt, dass die Betroffenen, die dazu neigen, rechtzeitig die Auslöser erkennen. Ich sage ja immer, ich habe so ein Steffi-Stahl-Mantra, sage ich immer mit so einem Augenzwinkern. ertappen und umschalten. Also muss ich rechtzeitig ertappen in dem Moment, wo diese Emotion da ist, wo dieses innere Schattenkind sich wieder bemerkbar macht und sage ich, komm, lass mal schnell was essen. Mhm. Fühle mich gerade nicht gut. Brauche gerade ein bisschen Trost. Ich fühle mich gerade ein bisschen allein. Rechtzeitig zu ertappen, es zu merken, weil sonst wird man ferngesteuert. Ne? Sonst wird man ferngesteuert aus dem Hintergrund von diesen alten Gefühlen und diesem Schattenkind und so weiter. Und dann gute Strategien zu haben, was mache ich denn stattdessen? Weil es ist immer so sauschwer, irgendwas zu unterlassen,
ja,
wenn man nicht was Besseres hat. Ja, wie mache ich das denn dann? Wie tröste ich mich denn ohne Essen? Oder wie kann ich mich einfach nur mal ein bisschen ablenken? Weil der Moment geht ja auch wieder vorbei mit anderen Strategien. Was kann ich dafür tun, um grundsätzlich besser mit mir und meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen? Was kann ich tun, um überhaupt meine Gefühle besser zu regulieren? Was sind die alten Wunden in meiner Kindheit, die mich immer wieder so fühlen lassen?
Ja.
Also sich darum halt auch zu kümmern.
Mhm. Gibt es auch positives emotionales Essen?
Also Essen ist ja so gesehen immer ein bisschen emotional.
Ja.
Und wenn man jetzt, jeder kennt das, das ist so schön, es gibt kaum was Schöneres, na, irgendwo gemeinsam was Schönes zu essen, vielleicht auch noch im schönen Restaurant, wo das zelebriert ist, wird. Oder irgendwo eingeladen zu sein und gemeinsam zu essen und sich darüber zu freuen. Das ist natürlich positiv dann auch.
Ja, genau. Also bei mir ist es auch früher so gewesen, dass ich Essen eher ja, als Kontrolle gesehen habe, aber in die Richtung, als dass ich mich kontrolliert habe, nicht zu viel zu essen. Ich hatte auch eine Essstörung und das war bei mir wirklich aus dem Punkt heraus. Und mittlerweile ist das aber so wirklich was Positives eher. Das heißt, wenn ich wirklich was Tolles habe, mein Podcast ist beispielsweise 6 Jahre alt geworden, fällt mir jetzt gerade direkt ein vor kurzem, dann habe ich Lust, was essen zu gehen. Weil
ja,
das mich
feiern.
Einfach, genau, weil das so ein,
genau,
so ein Feiern dann für mich ist. Und das ist ja dann eigentlich ein positives emotionales Essen. Und wenn man dann aber eine Leere füllen will und so, dann ist das ja eher dieses negative emotionale Essen. Aber würdest du denn das wirklich als negatives emotionales Essen bezeichnen? Oder wie könnte man da denn von dem ja, Begriff her gut unterscheiden?
Ich bin niemand, der jetzt so sich wahnsinnig immer so sehr an Begriffen aufhängt. Also im negativen Sinne emotional, es wird ja eigentlich immer nur im negativen Kontext benutzt.
Genau,
also
ja,
du bist jetzt die Erste, die mal einen positiven Kontext aufmacht. Ne?
Mhm.
Klar, irgendwas zu feiern, sich zu belohnen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber eigentlich wird es ja meistens nur im negativen Kontext benutzt, dass man gewisse Gefühle dämpfen will,
ja,
oder auch hervorrufen will. Also, dass man sich aus dem Moment der Langeweile, aus dem Moment der irgendeiner anderen negativen Emotion einen positiven Kick draufholen will. Und Menschen, die das halt sehr oft machen, die haben eigentlich immer auch mit Gewichtsproblemen zu tun. Viele Menschen mit Gewichtsproblemen sind emotionale Esser. Und das ist natürlich eine unglaublich gute Angriffsfläche oder ein ganz guter Hebel, aus diesem Kreislauf rauszukommen, indem man das reflektiert und sich gegebenenfalls auch Hilfe sucht und Strategien findet, wie man das eigentliche Grundbedürfnis, was dahinter steckt, viel gesünder befriedigen kann als durch Essen.
Ja. Ja, das sehe ich auch so. Du hast ja eben schon kurz erwähnt, ein Beispiel von einer Klientin, dass sie eine schwere Kindheit hatte und eben da auch dieses Thema Selbstwertgefühl eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Hast du denn vielleicht noch ein Praxisbeispiel, wo du gemerkt hast, hey, diese Glaubenssätze aus der Kindheit, die haben Einfluss auf das Essverhalten oder vielleicht auch teilweise das Körpergewicht, was damit einhergeht? Und wie bist du da mit der Person rangegangen und was habt ihr da erreichen können?
Oh, muss ich jetzt nachdenken. Eine Klientin mit einer starken Essstörung in Richtung Magersucht, die hatte für sich eben auch so diese tieferen Glaubenssätze, dass sie nicht genügt und hat das unheimlich viel über Leistungskompensiert, schon als Kind, auch später noch. Also sie hatte nicht nur eine Essstörung, sondern sie hatte auch ein ganz, ganz hohes Perfektionsstreben und hat eigentlich einen permanenten Kampf gegen sich selber geführt. Ja, also es war im Rollen so ein bisschen auch wie so ein Selbsthass und hatte ganz viel mit ihrer Mutter zu tun, gegen die sie sich auch massiv abgrenzen wollte. So ging es eigentlich auch los. Sie empfand ihre Mutter damals als Jugendliche als zu übergriffig, zu überbehütend. Und das Essen war so ihre Art der Rebellion, zu sagen, du kannst mich mal. Und ich esse einfach nicht. Ich verweigere mich. Ich verweigere mich auch deiner Überbehütung und deinem zu viel an, ja, im Grunde mir die Autonomie rauben, ja. Und ich werde jetzt, also es sind unbewusste Prozesse.
Ja.
Und da ging das eben auch mit dieser Verweigerungshaltung los. Und diese starke Essstörung war eben auch natürlich noch im Erwachsenenalter. Und dann haben wir dieses tiefe Motiv auch von ich genüge nicht und ich muss mich abgrenzen, sehr, sehr schön bearbeiten können, weil letztlich läuft es ja immer auf dasselbe hinaus.
Ja.
Es ist ja immer dasselbe, dass unser Gehirn nicht begriffen hat, dass wir heute groß sind und sowieso frei.
Ja.
Heute bin ich frei und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und diese Glaubenssätze und diese alten Muster, die gehören in der Vergangenheit. Aber im tiefsten Inneren hat man nicht verstanden, dass man ja heute frei ist und sowieso neu wählen kann. Ja, und das konnten wir sehr schön dann auch gemeinsam bearbeiten.
Ja, das klingt.
Wobei Magersucht hat so eigene Prozesse auch. Und ich bin keine, die war auch nicht wirklich magersüchtig. Also nicht im ganz gefährlichen Sinne, aber die hatte so eine chronifizierte Essstörung im Sinne von strengster Diät.
Okay.
Und der chronisch wenig Essen. Weil bei Magersucht kommen ja auch noch wahnsinnige Hirnprozesse spielen da ja eine Rolle. Deswegen heißt es ja auch Magersucht.
Mhm.
Dass da Endorphine und so weiter ausgeschüttet werden. Also, und da bin ich jetzt persönlich zu wenig Expertin, um das nochmal genau zu erklären, was da auch eine Rolle spielt. Aber natürlich ist dahinter immer auch ein stärkeres Kindheitsmuster.
Ja, schön, dass das dann so geklappt hat. Und dann sieht man ja auch nochmal daran, dass es ja viel, viel tiefer auf einer Ebene ist und ja auch unterschiedliche Themen oder Glaubenssätze aus der Kindheit, ja, einfach da sich rein entwickelt haben. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz viel für deinen ganzen Input, die ganzen Informationen. Da fand ich sehr interessant. Hast du denn vielleicht noch zum Abschluss so einen super guten Ratschlag für die Menschen, die jetzt ja ihre alten Glaubenssätze im Hinblick auf Essen und Selbstbild loslassen und neue gesunde Gewohnheiten entwickeln wollen?
Soll man mein Buch lesen? Weil da bearbeite ich das total. Total. Das Wichtigste ist, im ersten Schritt tief zu verstehen, was hat mich eigentlich geprägt.
Mhm.
Und im zweiten Schritt danach zu gucken, gehört das wirklich zu mir? Na, oder sind das einfach blöde Botschaften, Sachen, die einfach unglücklich gelaufen sind? Wo meine Eltern aus tragischer Unwissenheit vielleicht irgendwas gesagt oder gemacht haben und ich heute völlig anders aufgestellt wäre, wenn das nicht passiert wäre. Und dann gehört es nämlich nicht zu mir.
Ja.
Also über diese Brücke zu gehen, es gehört eigentlich gar nicht zu mir und dann darüber eben auch in die eigene innere Versöhnlichkeit, also aufzuhören, auch immer so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Aber das ist ein großes Thema und dazu habe ich ganze Programme entwickelt, wie man da rauskommt, Arbeitsbücher. Das schaffe ich jetzt nicht in 3 Schlusssätzen, aber das ist so die Richtung, die ich da jetzt vorgegeben habe.
Ja, ich glaube auch generell, dass du jetzt hier so viele Informationen schon mitgegeben hast, so viele Denkanstöße, so viele Richtungen, aus denen man einfach auf diese Thematik schauen kann, dass wenn man sich selbst mit der ganzen Sache auseinandersetzt, dass das alleine schon ein guter Anfang ist. Und wenn man dann merkt, okay, ich will oder ich muss in Anführungszeichen jetzt wirklich was ändern, dann einfach nochmal, vor allem von meiner Empfehlung her, dein Buch Das Kind in mir muss Heimat finden zu lesen. Und da sind ja auch sehr viele praktische Übungen drin. Ich kann es wirklich empfehlen und da einfach mal in sich zu gehen und Zeit mit sich selbst zu verbringen und da wirklich tief auch einzusteigen, weil viele meiner Meinung nach kratzen sehr an der Oberfläche und denken, ja, ich habe eine Essstörung, weil ich zum Beispiel ganz einfach bei Instagram Fitnessmodels mir anschaue und das alleine sorgt schon dafür. Aber da liegen ja viel, viel tiefere Prozesse und Glaubenssätze, Themen dahinter, die ja erstmal angegangen werden müssen, weil das ist ja eben das Thema mit Selbstwertgefühl, wo es einfach wichtig ist, da anzuknüpfen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, weil sonst wird sich auf tiefster Ebene und langfristig auch nicht so viel ändern.
Sehr schön zusammengefasst. Danke.
Ja, ich danke dir. Ich verfolge dich weiterhin für alle, die sich interessieren. Ich habe deine Podcasts, deine Bücher auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt. Da gerne auch nochmal reinhören und reinschauen. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Restabend und freue mich auf alles Weitere, was noch von dir kommt.
Danke, danke, Laura. Danke dir für die Einladung. Und tschüss.
Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.